Ich freue mich wieder hier vorne zu stehen und euch etwas aus dem Wort Gottes mitzuteilen. Und möchte mit einem Bibelvers anfangen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den genau gelesen habe. Irgendwann die letzten Wochen, und ich habe den einfach gelesen und er hat mich so tief berührt. Ich dachte, dieser Vers ist doch eine Predigt wert. Und lese den einfach jetzt mal ganz zum Anfang, dann wisst ihr, wovon ich rede. Aus 2. Petrus 1, Vers 2. Gnade und Frieden vermehren sich bei euch dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennt. Und ich fand das einfach so schön, diese Vorstellung. Gnade und Friede vermehren sich. Erstmal, das hat mich total angesprochen. Man muss dann natürlich erstmal ein bisschen tiefer darüber nachdenken, was heißen denn die Worte Gnade, was heißt Friede. Aber an sich wissen wir irgendwo, das sind sehr positive Worte, sehr erstrebenswerte Dinge, die wir uns eigentlich alle wünschen. Und so hat mich das angesprochen, dieses Gnade und Friede vermehren sich bei euch. Und gleich danach die Antwort, wie das möglich ist. Dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennt. Und das hat mich wirklich begleitet. Ich habe mir das rausgeschrieben in mein besonderes Heft, wo ich alle Bibelverse reinschreibe, die Gott mir zuspricht. Und habe ihn einfach immer wieder gelesen und um diese Gnade gebeten, dass Gott mir dieses Erkennen schenkt, Jesus tiefer erkennen. Auch das Wort Gnade hat mich, oder allein die Gnade Gottes hat mich in den letzten Monaten oder das letzte halbe Jahr ins Nachdenken gebracht. Was ist denn die Gnade Gottes? Ich könnte euch jetzt keine Antwort geben, weil ich glaube, das muss Gott jeden Einzelnen offenbaren, aber es ist etwas Unverdientes. Wir können nicht ermessen, wie groß unsere Schuld in den Augen Gottes ist, von Gottes Perspektive. Das können wir einfach aus unserer menschlichen Sicht gar nicht erkennen. Aber er sagt, ich vergebe euch alles, ich mache einen Weg, sodass ihr überhaupt gar nichts davon tragen müsst, und ich schenke euch das einfach so. Und das ist ja ein Attribut von Gnade. Man kriegt einfach etwas geschenkt, was man gar nicht verdient hat. Wenn ich jetzt mich streite mit meinem Mann oder so und ich sage was ganz Gemeines, weil ich verletzt bin in der Situation oder genervt bin, und lass es einfach raus, verliere die Selbstkontrolle, kommt schon mal vor. Und wenn ich danach hingehe und sage, kannst du mir vergeben? Und er sagt, ja, ich vergebe dir. Dann ist es Gnade, weil was hätte ich verdient, dass er sagt, nee, du warst so gemein, ich weiß nicht, wie du das wieder gut machen kannst, aber das ist das. Aber wenn er sagt, ich vergebe dir, dann ist es ein bisschen von dieser göttlichen Gnade, die wir da erkennen können. Ich glaube, es lohnt sich, jetzt mal ein kleiner Gedankenanstoß am Anfang, da weiter drüber nachzudenken und zu beten. Was ist Gottes Gnade für mich? Und dann das Wort Friede. Das ist etwas, was wir schon eher begreifen können. Da hat jeder so eine Vorstellung und doch vielleicht ein bisschen anders, jeder für sich. Aber es ist irgendwas in einem drin, was dort ist, egal wie es draußen herum aussieht, ob ich vielleicht gar kein Geld mehr habe, um meine Miete zu bezahlen, oder ob vielleicht ein liebes Familienmitglied oder Freund gerade todkrank ist, oder ob in der Regierung Schwierigkeiten sind, was auch immer um mich herum los sein kann. Ein Friede kann in meinem Herzen sein und es ist ruhig. Es sind keine negativen Sachen wie Sorgen, Angst oder solche Dinge da. Und das ist, glaube ich, auch etwas, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht gesagt hat, wenn ich ihn frage, sehnst du dich nicht auch nach Frieden? Nee, Frieden möchte ich nicht. Also ich glaube, jeder hat irgendwo dieses Grundbedürfnis, in sich einen Frieden zu haben, der einfach bleibt, der nicht weggeht, der auch bleibt, wenn wir nach Hause gehen von diesem Gottesdienst und vielleicht nicht mehr nett zusammensitzen und Lobpreis machen. So, das sind die zwei Begriffe, die hier angebracht werden. Gnade und Frieden vermehren sich bei euch. Dadurch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennt. Jetzt hatten wir gerade letzte Woche ILD, den Auftakt, hatte Gideon ja auch schon mal kurz erwähnt. Da haben wir eigentlich genau über dieses Erkennen von Gott geredet. Möchte ich jetzt gar nicht alles wiederholen, aber was mir hängen geblieben ist, was ich wichtig fand, wie offenbart sich Gott uns? Die Spitze dieser Offenbarung, die Krönung ist tatsächlich in Jesus, weil Gott ist viel zu groß, dass wir ihn begreifen könnten. Er hat natürlich uns die Bibel gegeben und da stehen Verse darüber, dass er der Schöpfer ist, dass ihm alles gehört, dass Leute vor ihm niederfallen, wenn sie ihn erkennen. Und das zeigt uns schon viel darüber, wie groß Gott ist, wie er mit seinem Volk gehandelt hat. Aber in Jesus hat er uns eine Möglichkeit gegeben, das irgendwie nochmal anders zu begreifen, von Mensch zu Mensch, weil wir sind selber Mensch. Wir können Menschen ein bisschen besser verstehen als Gott. Und so ist er Mensch geworden und hat uns gezeigt, wie er als Mensch leben würde. Und das haben wir auch in der Bibel überliefert. Und deswegen ist mir das so wichtig, immer wieder auf Jesus zu schauen, Jesus zu erforschen, zu studieren, wie ist Jesus, zu beten, Gott, schenk mir mehr Offenbarung darüber, wie Jesus ist, wer er ist. Das hat mich auch immer fasziniert, wenn Leute irgendwelche Zeugnisse erzählt haben, so, wo sie Jesus einfach gesehen haben, wo sie Jesus erkannt haben als den Herrn und Gott, weil jeder Mensch weiß, Jesus ist eine Figur aus der Bibel. Manche Menschen glauben, ja, er war sicherlich eine historische Person, aber dieses Erkennen, er war nicht nur eine Person aus der Bibel oder aus der Geschichte, sondern er war wirklich Gott, der Mensch geworden ist, der jetzt zu Rechten Gottes thront. Das ist ein Geschenk und das hat mich fasziniert. Wenn ich gehört habe, wie Leute das erkannt haben, denke ich, wow, wie haben sie das erkannt? Wie kann das möglich sein? Und wie kann ich in dieser Erkenntnis wachsen? So, und jetzt habe ich zwei Sachen für euch vorbereitet in dieser Predigt. Im ersten Teil möchte ich euch einfach noch ein paar von diesen Geschichten mitgeben, wie Menschen Jesus erkennen, was das mit ihnen gemacht hat. Einfach, weil es so faszinierend ist, davon zu hören und das einfach aufzunehmen. Da könnt ihr euch dann erstmal entspannen und euch freuen, ermutigen lassen von diesen Geschichten. Und dann habe ich einen zweiten Teil, da können wir noch ein bisschen ins Wort Gottes gehen und gucken, eine Bibelstelle habe ich euch rausgesucht, was sagt diese Bibelstelle uns über das Erkennen von Jesus und Gott? Gibt es da irgendwas, was wir machen können? Und da wird es dann vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, dann dürft ihr euch erst entspannen und zuhören und später ein bisschen konzentrierter sein. Ich hoffe, dass ich euch da noch nicht verloren habe. Gut, die erste Geschichte. Ich habe euch insgesamt drei Geschichten mitgebracht, die sind nicht zu lang. Drei ganz unterschiedliche Geschichten. Die erste Geschichte ist von einem Moslem namens Zia aus Pakistan. Der hat Jesus erkannt. Und das finde ich auch immer ganz besonders, wenn so jemand von einer ganz anderen Religion, vom Islam, auf einmal erkennt, Jesus ist der Herr. Da denke ich, was ist denn da passiert? Und das lese ich euch einfach mal vor aus dieser Zeitschrift hier. Der Bettler, der alles hat. Zia war zum Betteln verdammt, wie viele andere Blinde in Peshawar im Norden Pakistans. Eines Tages wurde er von Bibelübersetzern angesprochen. Diese Christen hatten mitbekommen, dass er sehr gutes Pashto sprach. Wir haben Arbeit für dich, sagten sie. Wir lesen dir Text aus der Bibel vor, die wir uns in Pashto übersetzt haben, und du sagst uns dann, ob es ein gutes Pashto ist oder nicht. Und Zia war einverstanden. Ein wenig Geld zu verdienen war immer gut. Und außerdem ist die Bibel auch für Muslime ein heiliges Buch. Er Er konnte also nichts Falsches daran sein, hier mitzuhelfen. Die Bibelübersetzer lasen ihm die Evangelien auf Paschtu vor und Zia war davon sehr gepackt, so sehr, dass er sagte, ich muss diesem Jesus folgen. Die Übersetzer versicherten ihm, dass er sein Geld auch als Muslim bekommen würde. Er müsste deswegen nicht Christ werden. Aber Zia bekräftigte, dieser Jesus, von dem ihr mir vorgelesen habt, dieser Jesus beeindruckt mich dermaßen, dass ich unbedingt zu ihm gehören muss. So bekam Zia Taufunterricht und wurde wenig später getauft. Einige Zeit später wurde er von afghanischen Pashtunen entführt, die zu den Vorläufern der Taliban gehörten. Er sollte nie wieder zurückkommen. Was mit Zia geschehen war, erfuhren seine Freunde erst viel später, und zwar durch Angehörige der pakistanischen Geheimpolizei. Diese waren von dem Geschehen so beeindruckt, dass sie mit den Christen darüber reden mussten. Die Entführer hatten Zia nach Afghanistan verschleppt und wollten ihn durch Folter und brutale Schläge dazu bewegen, zum Islam zurückzukehren. Vergeblich! Zia gab Jesus nicht mehr her. Daraufhin versuchten die Taliban es auf die sanfte Tour und machten ihm große Versprechungen. Er müsse nur dem Glauben an Jesus abschwören und er solle leben wie ein Fürst. Aber Zia entgegnete, ihr habt nichts, was ihr mir geben könntet, was ich nicht schon habe in Jesus. Diese Aussage kostete Zia das Leben. Er wurde daraufhin auf grausame Weise von seinen Entführern hingerichtet. Als Zia sich Jesus anschloss, wusste er von der Gefahr, die ihm drohte. Aber wie viele andere Muslime, die sich Jesus zuwenden, konnte er einfach nicht anders, als diesem Jesus zu folgen. Solch eine große Anziehungskraft besitzt Jesus. Ja, die hat mich einfach sehr bewegt, diese Geschichte, weil letztlich ist es sehr traurig, dass er sein Leben verloren hat, aber er hatte die Wahl zu sagen, ich möchte lieber mein Leben behalten. Ich mach schon, was ihr sagt, aber er hat Jesus wirklich erkannt und dann kann man nicht mehr anders als sagen, ich halte an Jesus fest. Und das ist so die erste Geschichte, die uns ermutigen sollte, wirklich weiter nach Jesus zu suchen, Jesus nachzujagen und zu erforschen und zu erkennen. Dann habe ich noch zwei Geschichten aus der Bibel, weil auch dort haben die Leute natürlich Jesus erkannt. Einmal von Stephanus. Vielleicht habt ihr schon mal von Stephanus gehört, ein Jesus-Nachfolger, von dem in der Apostelgeschichte berichtet wird. Und auch diesen Bericht möchte ich euch einfach kurz vorlesen. Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60. Als die Mitglieder des Hohen Rates das hörten, gerieten sie in solche Wut über Stephanus, dass sie mit den Zähnen knirschten. Aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und schaute gespannt zum Himmel hinauf. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Ich sehe den Himmel offen, sagte er, und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Da schrien sie laut auf, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich miteinander auf ihn. Dann zerrten sie ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Dabei legten die Zeugen ihre Obergewänder vor einem jungen Mann hin, der Saulus hieß. Stephanus betete, als sie ihn steinigten. Herr Jesus, sagte er, nimm meinen Geist auf. Auf der Knie gestürzt, rief er noch einmal laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Es ist wieder ein ähnlicher Bericht von jemand, der sich zu Jesus bekannt hat und das hat den Menschen nicht gefallen und das wollten sie ihn austreiben, aber er ließ es sich nicht austreiben und noch viel mehr, gerade hier, finde ich, kommen diese Aspekte Friede und Gnade so deutlich heraus. Es steht nicht da, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich gerade dabei bin, kurz vor der Steinigung, und dann werfen die Leute Steine auf mich, dann würde ich, weiß ich nicht, ob ich so reagieren würde. Aber es wirkte so, als wenn er ganz ruhig ist und wusste, er geht jetzt zu Jesus. Er hatte Frieden im Herzen und hat es über sich ergehen lassen und wusste, er ist bei Jesus. Und noch mehr als das hat er diese Vergebung ausgesprochen, die eine göttliche Vergebung ist. Das kann letztlich nur Gott schenken, dass man das machen kann. Er hat Jesus angeschaut und hat Gnade in seinem Herzen empfangen, um zu vergeben. Das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte. Und jetzt noch von Paulus. Paulus habt ihr bestimmt alle schon von gehört. Der wurde hier gerade schon erwähnt, war ein Christenverfolger und ist aber Jesus begegnet. Jesus hat einfach sich offenbart. In dem Moment konnte Paulus nicht fortfahren, die Christen zu verfolgen. Es hat einen kleinen Moment, einen kleinen Prozess gedauert, aber er hat sich für Jesus entschieden. Und das bekennt er in einigen Versen, die ich euch auch nochmal vorlesen möchte. Aus Philipper 3, Verse 7 und 8. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Also da spricht er gerade das jetzt aus seinem Kontext, von all den Dingen, die er gemacht hat. Er wurde beschnitten, hat alle jüdischen Traditionen eingehalten, die Gesetze, hat sogar die Christen verfolgt. Und das war alles ehrenwerte Sachen in seiner Kultur. Er hat alles richtig gemacht. Und das hat ihn gut dastehen lassen. Und früher, sagt er, früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und das ist auch nochmal so ein Bekenntnis. Was ich noch nicht von ganzem Herzen sagen kann, aber ich wünschte, ich könnte es, dass ich wirklich sage, alles andere ist mir egal, alles, was ich früher hatte, ist mir egal. Aber an manchen Dingen hänge ich doch noch irgendwie diese Erkenntnis Jesu, wie wertvoll er ist, was für ein großes Geschenk er ist, ist noch nicht so durchgedrungen, wie es Paulus in diesem Moment erlebt hat. Und da wünsche ich mir auch für mich, und vielleicht geht es euch auch so, denn für euch auch, dass da tiefere Erkenntnis kommt. Aber was ich weiß, wenn ich diese Geschichten höre, diese Zeugnisse höre, diese Bekenntnisse, es bewegt mein Herz zu tief und ich spüre einen Frieden, wenn ich das dem zuhöre, wenn ich dem lausche. Und es ist, als wenn der Heilige Geist in mir lebendig wird und sagt, ja, das ist die Wahrheit, Halleluja, jetzt geht's los. So, er freut sich, dass dort die Wahrheit gepredigt wird, dass dort Jesus als Herrn bekannt wird. Und das passiert in mir durch den Heiligen Geist. Und dann glaube ich, ja, das ist der richtige Weg. Diesen Weg möchte ich weiter folgen. Und letztlich in diesem Jesus bin ich auch bewegt, diese Gnade zu leben, zu sagen, ich kann es nicht von mir aus, aber ich möchte diesen Weg mit dir leben. Ich möchte mehr von deinem Frieden, mehr von deiner Gnade in mein Leben und für die Menschen um mich herum. So, und das war der erste Teil, den ich euch versprochen habe, in dem ihr euch einfach mal zurücklehnen dürft und es genießen dürft. Und jetzt wollen wir nochmal gleich ins Wort Gottes gehen. Und ich glaube, das Wort Gottes hat Macht. Und wenn wir das verstehen und lauschen und hören, was Gott sagt, dann spricht es zu uns. Vielleicht wirkt es trocken und langweilig und Geschichten, wie ich sie gerade erzählt habe, sind doch viel schöner. Aber das sind nur Zeugnisse, nur Geschichten. Aber das Wort Gottes, ich glaube, das hat Gott uns gegeben, damit er direkt zu uns sprechen kann. Und lass uns das, was wir gerade gehört haben, nicht vergessen. Lass es uns eine Motivation sein auf den Weg mit Jesus. Okay, ich habe, wir haben ja den Vers aus 2. Petrus 1 gelesen, den Vers 2, und die darauf folgenden Verse gehören eigentlich noch dazu. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon, weil dieser Vers ist eigentlich die Begrüßung und danach fängt Petrus so richtig an mit seinem Hauptteil. Aber wenn man sich das genauer anschaut, ist das doch irgendwie ein roter Faden und wir schauen uns einfach die Passage weiter an. Heute machen wir es nicht so, dass wir die ganze Passage erstmal lesen, sondern erst wollen wir sie verstehen. Wenn wir sie einigermaßen verstanden haben, dann lesen wir sie und gucken, was sagt Gott zu uns durch diese Bibelstelle. Und weshalb ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin, diese Passage zu wählen, ist der Vers 8. 2. Petrus 1, Vers 8. Oh, als ich den gelesen habe, dachte ich, wow, was für ein Bibelvers. Also ich lese ihn einmal vor hier in der Übersetzung, die wir hier oben haben, und dann nochmal in der, die ich zu Hause habe. Dann versteht ihr vielleicht, was ich meine. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen, und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Hier steht es wieder, unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Und jetzt lese ich es nochmal in einer anderen Übersetzung vor. Wenn dies alles bei euch vorhanden ist und wächst, dann nimmt es euch die Trägheit und Unfruchtbarkeit, sodass ihr Jesus Christus, unseren Herrn, immer tiefer erkennt. Und hier war das nochmal so richtig deutlich formuliert. Wenn dies alles bei euch wächst, dann nimmt es euch die Trägheit, sodass ihr unseren Herrn Jesus Christus immer mehr erkennt. Wir sind manchmal so träge, so gefangen im Alltag, so müde von den Herausforderungen, von den Dingen, die nicht gut laufen, vielleicht von den Dingen, die uns wehtun oder Sorgen bereiten. Es raubt uns die Kraft und wir werden träge. Aber er spricht hier in Vers 8 von Dingen, die ihr jetzt noch nicht wisst. Die stehen davor, in den Versen davor. Wenn dies alles bei euch vorhanden ist und wächst, erfahren wir gleich, was das ist, dann nimmt es euch die Trägheit und dann könnt ihr den Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Es ist auch ein Prozess. Es ist schön, wenn man einen Moment hat, wo man vielleicht Lobpreis ist oder vielleicht zu Hause, wo man diesen Moment hat, wo man Jesus ganz klar sehen kann. Manchen Menschen ist diese Gnade vergönnt, dass sie einfach Jesus vor sich sehen. Wie Stephanus, der hat den Himmel offen gesehen und da war Jesus. Aber das ist ein besonderer Moment. Aber es ist auch ein Prozess. Dieser Moment nützt dir vielleicht nichts mehr in 10 Jahren. Dann ist er verblasst, dann bedeutet er dir nichts mehr. Aber wenn du diese 10 Jahre mit Jesus gegangen bist, den Prozess, den er für dich hat, den Weg, den er für dich hat, und du ihn auf diesem Weg besser kennengelernt hast, dann ist das was sehr Wertvolles, was dir Halt und ein festes Fundament gibt im Glauben. Und dieser Prozess ist manchmal trocken, anstrengend, langwierig und macht keinen Spaß. Aber wenn Jesus das mit uns vorhat, dann dient es uns zum Besten. So, jetzt können wir uns diese Stelle mal genauer anschauen. Von was redet er, wenn dies alles bei euch vorhanden ist und wächst? Was sind denn diese Dinge? Ich lese mal ein paar Verse vor und stoppe dann einfach irgendwann und lese mal ab Vers 3. Das ist direkt nach dem Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Das ist der Anfang, die Bekehrung. Wenn wir Jesus das erste Mal erkennen und wissen, er ist der Herr, es ist ein Geschenk. Und dieser Text richtet sich an Leute, die das schon erkannt haben, die wissen, Jesus ist der Herr. Dann weiter im Vers 4. So hat er uns das Größte und Wundervollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihr Leidenschaft verfallen ist. Hier ist der nächste Punkt, den ich hervorheben will. Er hat uns geschenkt, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Genau, jetzt ist es noch nicht ganz da, ihr werdet es bekommen. Es ist vielleicht ein etwas, was wir im Laufe unseres Lebens hier bekommen, aber es ist definitiv etwas, was wir auf jeden Fall in der Ewigkeit bei Jesus haben. Aber wer weiß, wie viel er uns davon hier schon schenken möchte, und den können wir nachjagen. Und was das Besondere ist, Anteil zu haben an der göttlichen Natur, wie könnte man einen Menschen besser kennenlernen, besser erkennen, als wenn man einmal in seinen Schuhen laufen darf, einmal so sein darf wie er? Dann weiß ich doch, wie Gott ist. Wenn ich auf einmal Gottes Liebe in meinem Herzen spüren kann für einen Menschen, dann weiß ich doch, wie Gott ist, wie seine Liebe ist. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. Aber das ist ein Prozess, wo wir ihm ähnlicher werden. Es ist nicht nur ein, du musst jetzt ein heiliges Leben leben, sonst wärst du verdammt. Nein, es ist auch ein Geschenk, wo wir mehr über Gott lernen können und ihn erkennen können. Und das ist eigentlich das, worum es auch in den nächsten Versen geht, wird eigentlich um Heiligung. Ist das gute alte Wort, was keiner mehr hören kann, weil das irgendwie einen Druck in einen auslöst und ich muss jetzt was leisten. Aber wir sollen Anteil bekommen an seiner Natur. Und das hat er uns geschenkt, dass wir das können. Jemanden, der das nicht geschenkt bekommen hat von Gott, der kann das gar nicht. Also Gott hat schon etwas in uns hineingelegt, dass dieser Prozess losgehen kann. Dann ab Vers 5. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. So, jetzt geht's los mit einer langen, komplizierten Auflistung. Erstmal sagt er, deshalb müsst ihr nun Fleiß daran setzen. Es ist etwas von uns gefordert in diesem Prozess, ihm ähnlicher zu werden. Erstmal, hier steht es so, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Also dem Glauben soll etwas folgen. Ein vorbildliches Leben, so steht es hier in älteren Übersetzungen, Tugend, wenn das vielleicht einigen Leuten was sagt, ist ein schweres Wort, Charakterfestigkeit oder Vortrefflichkeit könnte das vielleicht auch bedeuten. Wenn man es von englischen Übersetzungen übernimmt, moralische Exzellenz, finde ich, beschreibt das Wort Tugend zum Beispiel sehr gut. Was ist Tugend eigentlich? Moralische Exzellenz vielleicht, irgendwie so. Also wir sollen uns irgendwie bemühen, wenn wir diesen Glauben gewonnen haben, Dinge loszulassen, die wir wissen, die sind vielleicht nicht so gut. Wenn ich meine Eltern belüge und mir daraus Vorteile erhoffe, ist vielleicht nicht so gut. Ich lasse das lieber. Oder weiß was ich, wen ihr vielleicht mal belogen habt. Vielleicht irgendwelche Freunde ausnutzen für eigene Vorteile, irgendwelche ungesunden Beziehungen eingehen, die moralisch verwerflich sind. Ich weiß es nicht, was für euch vorbildlich ist oder was Gott euch da gezeigt hat. Aber wo es euch möglich ist, versucht doch einfach, diese Dinge zu lassen und euren Glauben auch das vorbildliche Leben beizupflegen. Das ist so der erste Punkt. Dann ging es gleich weiter in dem Vers, da kam schon das nächste. Und diesem Leben soll die Erkenntnis folgen. Ach, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Wort? Was meint er denn jetzt mit der Erkenntnis? Einer anderen Übersetzung stand geistliche Erkenntnis. Okay, das hilft uns ja schon mal ein bisschen mehr. Also irgendwas Geistliches erkennen. Was dieses Wort erkennen in sich birgt. Es ist ja ein Wissen oder irgendwas in meinem Kopf verstehen. Aber es ist nicht nur eine Logik, eine Theorie, sondern das Wort, wenn ihr das in der Bibel lest, und das könnt ihr ab heute, immer wenn ihr das Wort ich erkenne jemanden oder da ist Erkenntnis, könnt ihr euch das merken, dann ist es etwas Tieferes. Einmal in der Bibel wird es so verwendet, und Adam erkannte seine Frau. Und das steht da nicht, weil das ein uraltes Wort ist und damals hat man sich nicht getraut, das anders zu sagen. Das steht da, weil das Erkennen, das Wort, was auch hier steht, die Erkenntnis, die Wurzel davon, das ist etwas Erfahrbares. Es ist nicht einfach eine Theorie, die ihr hier in der Predigt hört, sondern es ist etwas, was ihr in der Beziehung, Mann und Frau, haben das in der Beziehung, dass sie sich einander erkennen, aber auch in der Beziehung mit Gott. Wir pflegen diese Beziehung, wir reden mit ihm, wir erfahren seine Liebe, wir erfahren diese Dinge und dadurch ist es eine Erkenntnis, die nicht nur eine Theorie ist, sondern das ist das, was dieses Wort eigentlich meint, Erkenntnis. Dazu braucht es den Kontakt mit Gott, die Beziehung mit Gott, worüber Gideon auch letzte Woche geredet hat. Einfach bei Jesus sein, mit ihm die Zeit verbringen. So, wie geht es weiter in Vers 6? Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen. Oh, Selbstbeherrschung. Geht gut, solange es mir gut geht, ne? Aber wenn ich mal an meine Grenzen komme, wie ist es dann mit der Selbstbeherrschung? Jetzt sage ich euch was über dieses Wort, was hier steht. Das könnt ihr so nicht wissen, weil manchmal steht das Wort Selbstbeherrschung da und hat ein anderes griechisches Wort zur Wurzel, aber dieses Wort Selbstbeherrschung, da steht im Griechischen genau das Gleiche wie in Galater 5, 22. Und genau, ich habe das schon gehört da in den Reihen, viele kennen das. Das ist der Vers, der über die Frucht des Geistes spricht. Das ist nichts, was wir machen können. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns macht. Diese Selbstbeherrschung, die hier beschrieben steht. Andere Selbstbeherrschung schaffst du vielleicht auch selber, aber die, die hier gemeint ist, das ist die, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und was können wir denn dazu tun? Warum stand dann am Anfang, seid fleißig und macht diese Dinge? Ja, was können wir denn dabei tun? Wir können den Heiligen Geist bitten. Wir können erstmal Gott bitten, schenk uns den Heiligen Geist, denn Gott will uns gerne den Heiligen Geist schenken, wenn wir ihn noch nicht haben. Und dann können wir den Heiligen Geist in uns Raum geben und ihn wirken lassen, ihn uns verändern lassen, beten, dass er diese Frucht in uns hervorbringt und einfach bereit sein, loszulassen, wenn er sagt, das lässt du jetzt los. Dann sage ich, okay, ihm gehorchen und diesen Weg mit ihm gehen. Und dann kann er das in uns bewirken, diese Selbstbeherrschung. Und der Selbstbeherrschung, weiter im Text, der Selbstbeherrschung, die Geduld. So, kommt schon das nächste Wort. Bleiben wir kurz stehen. Geduld oder in anderen Übersetzungen Ausdauer. Wird es meistens übersetzt Standhaftigkeit. Und das ist eigentlich erstmal ein Wort, was wir ganz gut verstehen. Das muss man einfach aushalten, durchstehen. Man muss festhalten, wenn es schwer wird. Und abwarten und nicht aufgeben. Und irgendwann hat man eine Sache durchgestanden. Dann hat man es geschafft. Und auch dabei können wir wieder um die Hilfe Gottes beten. Können wir immer wieder zu Gott rennen, wenn wir gerade in der Situation sind, wo wir aushalten müssen, wo wir geduldig sein müssen, ausharren und standhaft bleiben müssen, dann lass uns einfach damit zu Gott gehen. So, als nächstes. und der Geduld, die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Oder in anderen Übersetzungen, nur Ehrfurcht vor Gott. Frömmigkeit wurde es auch einmal übersetzt. Wenn wir Gott erkennen, dann werden wir in unserem Herzen eine Ehrfurcht haben. Nicht, weil wir Angst vor ihm haben, weil er Böses mit uns vorhat, sondern einfach, weil er so viel größer ist als alles, was wir je gesehen haben. Und da werden wir nicht mehr laut aufmucksen und sagen, ich will das aber anders machen. Ich finde die Geschichte von Hiob an dieser Stelle total, total toll. Er war ja ein Gerechter vor Gott. Und trotzdem, als es ihm richtig schlecht ging, hat er Gott angeklagt, hat gesagt, oh, wieso ist denn das so, mein Gott? Ich verstehe das nicht. Also, und hat da rumgepöbelt vor Gott. Und dann hat Gott eins gemacht. Er hat sich einfach nur gezeigt. Und Hiob war ganz still. Er hat nichts mehr gesagt. Er hat gesagt, okay, du bist groß, ich bin klein, ich nehme alles zurück und beuge mich vor dir. Das ist Ehrfurcht vor Gott. Könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr das noch nicht ganz verstanden habt. Dann weiter in Vers 7. Diese Ehrfurcht wiederum führt zu geschwisterlicher Liebe. Und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Wenn wir also diesen Prozess weitergehen, all diese Dinge vielleicht schon erarbeitet haben. Am Anfang ist es nur ein vorbildliches Leben, ein Ausharren, ein Gott an sich wirken lassen. Und das entwickelt sich irgendwann zu einer ehrlichen, echten Liebe für meine Geschwister. Das ist auch ein Prozess. Wenn das jetzt noch nicht ganz bei jemandem da ist, das ist nicht schlimm. Lass dich einfach auf den Prozess ein. Auch dort drin können wir Gott erkennen in dieser Liebe. Ich habe einmal so einen Moment gehabt, da war ich in einer Gemeinde, also nicht meine Gemeinde, habe eine Gemeinde besucht, die ich öfter mal besucht habe, weil ich da viele Freunde hatte. So, dann war ich dort und dann kam gleich eine Person auf mich zu und gleich die nächste hat mich in den Arm genommen. Oh, wir haben dich so lange nicht gesehen. Wir sind ja so froh, dass du da bist, dass wir dich in den Arm nehmen können, dass wir dich kennen können. Und erstmal habe ich mich natürlich über diese Menschen gefreut, aber im nächsten Moment hat Gott mir diesen Gedanken geschenkt, wenn diese Menschen sich so sehr über dich freuen, dich so lieb haben, wie viel mehr habe ich dich denn lieb? Wie viel größer ist meine Liebe für dich? Und so dürfen wir das auch manchmal erfahren. Wenn wir die Liebe von einer Schwester oder von einem Bruder erfahren, können wir denken, wie viel größer ist dann diese Liebe Gottes für uns? So ist es wieder ein Erkennen von Gott. Und letztlich, wenn wir in der Lage sind, einander zu lieben, wie es der Bibelvers auch gesagt hat, dann werden wir auch fähig sein, die Menschen in der Welt zu lieben, die vielleicht nicht danach bemüht sind, ein tugendhaftes, selbstbeherrschtes Leben zu leben, die ganz rau und ungehalten sind, nicht geduldig, nicht Ehrfurcht haben vor Gott. Aber durch Gottes Hilfe, durch den Prozess der Heiligung, wenn wir uns darauf einlassen, werden wir auch in die Lage versetzt, das zu machen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist ein schwerer Prozess, es ist ein Geschenk Gottes. Aber das ist der Weg, wie wir wirklich Liebe zeigen können, der Welt, wie wir zu der Welt gehen können und die Jesus erkennen können und genau das erleben können, was wir schon die ganze Zeit gehört haben. Diese tollen Bekenntnisse und Zeugnisse, die wir vorhin gehört haben. So, das waren jetzt alle Verse. Und jetzt kommt wieder der Vers 8, wo wir angefangen haben. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Und wenn das hier steht in der Schrift, es mag vielleicht gerade keinen Sinn ergeben, was ist der rote Faden in dieser Geschichte? Ich verstehe es nicht, musst du auch nicht. Es muss keinen Sinn für dich ergeben. Du musst einfach Gott vertrauen und das machen, was in seinem Wort steht. Und wenn er sagt, eifer dich danach, sei fleißig und geh diesen Dingen nach, dann wirst du Frucht bringen, dann wirst du Jesus tiefer erkennen, dann wieder zurück zum Anfang, dann werden Gnade und Frieden sich bei dir vermehren, dann mache ich das einfach, dann frage ich nicht, wieso ist denn das so, warum ist es denn nicht anders? Ehrfurcht vor Gott, vertraue ihm, er weiß, was er sagt, warum er das hier schreibt. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt haben wir diese ganzen Worte, diese verschiedenen Sachen. Erst kommt das, dann das, daraus das und dann das, was sehr kompliziert ist. Aber wir haben diese Worte versucht, ein bisschen zu verstehen. Und jetzt lesen wir das gleich nochmal. Und ich möchte nicht, dass ihr unter Druck geratet. Ihr müsst nicht auf einmal alle diese Punkte perfekt beherrschen. Es geht ja nicht darum, dass ihr etwas leistet. Es geht darum, dass ihr zuhört, wenn ich diesen Text lese. Was, Gott, was möchtest du? In welchen Punkt soll ich wachsen? Was hast du in nächster Zeit für mich vor? Vielleicht sagt er dir genau einen Punkt, vielleicht sagt er dir zwei Punkte und dann bete ihn, dass er dir dabei hilft. Und ich möchte euch ermutigen, einfach euer Leben weiter mit Gott fortzuführen, weiter dran zu bleiben und ihn wirken zu lassen, zu wachsen. Und so wird die Erkenntnis Jesus in euch wachsen. So wird Gnade und Friede sich bei euch vermehren. Jetzt lese ich nochmal den Text und ihr hört gut zu und hört auf Gott, nicht auf mich. Von Vers 3 lese ich nochmal. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Dieser Ehrfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe, und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. So, jetzt habe ich schon alles gesagt. Ich bete noch und ich hoffe, dass wir danach noch ein Lied singen können. Ist das möglich? Gut. Also bete ich erst noch. Mein Jesus, mein Retter, ich danke dir, dass wir dich kennen können, für das Geschenk, wovon wir gerade gehört haben, dass wir dich erkennen konnten. Du hast uns errettet, du hast uns geschenkt, dass wir zu dir gehören können. Es ist eine große, große Gnade, die wir nicht begreifen können. Wir bitten dich, dass du uns Erkenntnis schenkst, dass wir dir unendlich dankbar sind, weil du uns gezeigt hast, was für ein großes Geschenk das ist. Hilf uns, dass Frieden und Gnade sich in uns vermehren. Hilf uns, dass wir dich erkennen können. Hilf uns, dass wir Zeugnis darüber abgeben können, dass du der Sohn Gottes bist, dass du zu Rechten Gottes thronst. Hilf uns, jeden Einzelnen, du weißt, was jeden gerade vielleicht angesprochen hast, hilf jeden Einzelnen, treu zu sein. Und ich möchte meine Geschwister segnen, damit, dass diese Worte wirklich in ihren Herzen bleiben, dass sie dir gehorchen können und diesen Prozess, der nicht immer ganz einfach ist, mit dir gehen können. Bitte sei bei ihnen, bitte geh ihnen nach, bitte sprich weiterhin mit ihnen und hilf ihnen, den Weg mit dir zu gehen. Hilf ihnen, von dir verändert zu werden und dich zu erkennen, in der Beziehung mit dir zu wachsen und das und dich immer tiefer zu erkennen. Bitte sei bei uns allen und hab eine große Gnade mit uns. Auch wenn wir es nicht verdient haben, brauchen wir deine Hilfe und hoffen auf deine große Liebe. Amen.